Titel, das Thema der Predigt ist Abschied von Ephesus zur Bedeutung des Vorbildes. Ich möchte mit euch gemeinsam in der Apostelgeschichte weiterlesen. Und zwar in der Apostelgeschichte Kapitel 20, ab Vers 13 bis zum Ende des Kapitels. Ihr wisst ja, also letzten Sonntag, wer letzten Sonntag da war, hat bei der Predigt vom Schorsch gehört, Paulus war in Troas gewesen, er hat dort noch viel und lange mit den Geschwistern gesprochen. Und jetzt nimmt er weiter Abschied, er ist auf dem Weg nach Jerusalem, um dort Almosen nach Jerusalem zu bringen. Und ab Vers 13 heißt es da, wir aber gingen voraus zum Schiff und fuhren nach Assos, um dort Paulus an Bord zu nehmen, denn so hatte er es angeordnet, weil er zu Fuß reisen wollte. Als er aber in Assos mit uns zusammentraf, nahmen wir ihn an Bord und kamen nach Mytilene. Und von dort segelten wir ab und kamen am folgenden Tag auf die Höhe von Chios, ist eine Insel. Tags drauf aber fuhren wir nach Samos, ist auch so eine Insel da in der Westtürkei heute. Und nach einem Aufenthalt in Trogylium gelangten wir am nächsten Tag nach Milet. Paulus hatte nämlich beschlossen, an Ephesus vorbeizusegeln, damit er in der Provinz Asia nicht zu viel Zeit zubringen musste. Denn er beeilte sich, um möglichst am Tag der Pfingsten in Jerusalem zu sein. Von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe, dass ich dem Herrn diente, mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn, Jesus Christus, bezeugt habe. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch nicht selbst teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Darum bezeuge ich am heutigen Tag, dass ich rein bin von Blut aller. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang, Tag und Nacht, nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter euch mit Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Silber oder Gold oder Kleidung habe ich von niemand begehrt. Ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Und nachdem er dies gesagt hatte, kniete er nieder mit ihnen und betete mit ihnen allen. Da weinten alle sehr, fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, dass sie sein Angesicht nicht mehr sehen würden. Und sie geleiteten ihn zum Schiff. Ich möchte noch mit uns beten zu Anfang und wir bleiben sitzen dazu. Herr Jesus, heilige du uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und ich bitte dich, Herr, dass du in unsere Herzen sprichst, dass du uns teilhaben lässt an dem Abschied, den Paulus von die Epheser gehabt hat. Dass du uns was überspringen lässt von der Herzlichkeit, die diese Leute untereinander hatten. Dass du uns prägst, Herr, durch dein Wort. Das bitte ich für die nächste halbe Stunde. Amen. Maria und ich, wir sind in den letzten Tagen waren wir unterwegs in Deutschland und wir haben eine kleine Städtereise gemacht und waren viel in Zügen unterwegs. Vielleicht kennt es der ein oder andere, der schon viel Zug gefahren ist. Ich kenne es auch vom S-Bahnfahren. Man bekommt immer die interessantesten Gespräche mit. Also ich erinnere mich da war eine junge Mutter, nehme ich an, ihr kleiner Sohn war dabei und die hat sich mit einem Eltern-Ehepaar unterhalten und während der Unterhaltung hat sie auch so einen Satz gesagt, den hört man immer wieder. Also ich sagte, ja wirklich, den Kindern, also aus der Nachbarschaft und im Kindergarten auch, also denen fehlen wirklich die Vorbilder heute. Ja, und das, ich denke mir, das kennen wir auch, oder? Den Satz hört man immer wieder, uns fehlt es an Vorbildern. Als ich gestern so drüber nachgedacht habe, nochmal, da ist mir so gekommen, Mensch, da hatte ich schon besser. Gell? Mir ist oft so gegangen im Studium, wenn ich vor Aufgaben gestanden habe, dann habe ich mich oft erinnern müssen an den Fleiß und auch an die Bescheidenheit von meinen Eltern. Also ihr Vorbild, das ist mir vor Augen gewesen. Auch genauso immer wieder denke ich dann einfach an die Geduld, die meine Eltern mit mir hatten oder an die Liebe, die sie mir gezeigt hatten, vielleicht auch gerade zu der Zeit, wo ich ihnen gar kein guter Sohn war. Und das ist so ein Vorbild, habe ich mir gedacht, das ist interessant, gell? Aber es steht mir immer noch vor Augen, obwohl ich nicht mehr bei meinen Eltern wohne, obwohl ich viel von dem vergessen habe, was sie mir vielleicht mal gesagt haben, obwohl ich auch mich nicht an alles gehalten habe, aber ihr Vorbild hat sich in mich hineingeprägt. Oder ich erinnere mich an die Zeit, als der Franz mit seiner Familie noch hier gewohnt hat und ich sehe es wie heute vor mir. Franz und ich waren irgendwo beim Essen im Restaurant. Ja. Und der Franz hat dem Kellner noch ein Traktat übergeben und hat ihm noch so ein paar Sachen gesagt, die ihm wichtig waren. Gell. Und das ist für mich so ein Vorbild gewesen. Oder auch, ich habe mit Franz zusammen gebetet. Ich habe gelernt, wie man betet. Ja, ich war mit ihm auf Freizeiten und habe gelernt, wie man sich da verhält. Also in vielen Dingen, wo ich mir denke, er war das Vorbild. Ja, und ich war vielleicht ein mehr oder weniger guter Nachahmer. Und wisst ihr, was ich denke bei dem Text hier? Wenn ich das so lese, den jungen Gemeindeleitern, denen wird das Vorbild von Paulus bestimmt auch noch lange im Gedächtnis bleiben. Lange werden sie schon vergessen haben, was er alles für Vorträge gehalten hat. Ja. Lange werden sie seine Exegese, also seine Auslegung vom Propheten Jeremia, irgendwie, wenn sie sich gar nicht mehr daran erinnern, wie hat er den Punkt erklärt oder den Punkt, aber sie erinnern sich an sein Vorbild. Das hat ihnen in den letzten 3 Jahren, das hat sie inspiriert, das haben sie miterlebt, wie Paulus gelebt hat in den Situationen und das wird sie auch mindestens für die kommenden 3 Jahre begleiten und ihnen Orientierung geben. Die Situation, in denen der Paulus zu den Ältesten aus Ephesus spricht, das ist eine Abschiedssituation. Und Abschiede kannte Paulus. Ja, viele Male schon hatte er ja junge Gemeinden unter der Obhut von eingesetzten Leitern zurückgelassen. Klar versuchte er, Kontakt zu halten, hat Briefe geschrieben, hat Leute hingesandt. Es gab so einen Austausch dass das auf dem Laufenden gehalten wurde. Er wollte irgendwie den jungen Glauben natürlich beschützen und bewahren. Und doch war es für ihn so, dass der Auftrag, den Jesus ihm gegeben hat, ihm nicht erlaubt hat, dass er sich da irgendwo niederlässt, dass er da bleibt, dass er da für die Gemeinde sorgen würde. Sein Auftrag war, in der ganzen damals bekannten Welt das Evangelium zu verkünden, das heißt, die Siegesbotschaft über den Tod zu verbreiten. Dazu wollte er. Er wollte nach Rom, er wollte nach Spanien später. Und ich glaube, er hat es auch geschafft. Also, Paulus kannte Abschiede und er hat im Auge drohende Gefahren. Das lesen wir hier in Vers 29 und 30. Da sagt er, ich weiß, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe kommen werden. Die werden die Herde nicht verschonen. Und ich weiß, dass aus eurer eigenen Mitte Männer aufstehen werden und die versuchen, dass sie die Jünger an sich ziehen. Ja, er kannte die drohenden Gefahren, die da kamen. Und da muss ich sagen, da fällt mir besonders auf, was lässt er ihnen denn zurück als Verteidigung gegen diese drohenden Gefahren? Sagt er, Leute, ihr wisst, da kommen dann Judaisten, die sagen euch, dass ihr euch beschneiden müsst und so, und die meinen, dass ihr wieder zum Judentum zurückkehren müsst. Aber ihr wisst ja, ich habe 5 Vorträge gehalten über jüdische Theologie. Ihr kennt ja meine Exegese von den Anweisungen, die Abraham enthalten hat und so. Ihr kennt ja die, könnt euch ja verteidigen da. Nein, er sagt, ihr wisst, Leute, wie ich gelebt habe unter euch. Wie ich jeden einzelnen von euch unter Tränen ermahnt habe. Wie ich um euch gerungen habe. Ihr kennt mein Vorbild, wisst, wie ich unter euch gelebt habe. Also anscheinend ist sein Vorbild die Verteidigung ihres Glaubens. Interessant. Dass er so auf sein Vorbild hin die Geschwister geprägt hat, ja, auch daraufhin sie sensibilisiert hat, also gesagt, Leute, schaut auf mein Vorbild, hat er nicht bloß bei den Geschwistern in Ephesus getan, sondern in vielen anderen Gemeinden. Wir können das nachlesen, etwa 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 7. Da steht, ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Und auch in anderen Gemeinden, da hat der Apostel immer wieder auf sein Vorbild verwiesen. Und ich meine, diese Sache, dass es ein Vorbild gibt, dem man nacheifern kann, ist ja nichts Neues für uns. Jesus kannte das auch. Johannes 13, Vers 15 zum Beispiel, da sagt er zu den Jüngern, ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und überhaupt, denke ich, kann man erkennen, wie stark die Jünger von Jesus dadurch geprägt waren, dass sie mit diesem Mann gelebt haben, dass sie gesehen haben, wie geht er damit um, wenn er herausgefordert wird von den Theologen seiner Zeit. Wie geht er um, wie ist er barmherzig mit Menschen, die seine Hilfe brauchen? Wie nimmt er sich Zeit für andere? Wir sehen sogar Apostelgeschichte 4, Vers 11. Also, es tut mir leid, ich springe ein bisschen durch die Bibelstellen. Ihr könnt wahrscheinlich nicht alle so schnell, wie ich bin, mit aufschlagen. Wer sie haben möchte, kann gerne auf mich zukommen. Apostelgeschichte 4, Vers 11, da wird Johannes und Petrus vor den Hohen Rat gestellt. Ja, und der Hohe Rat, der sagt, ihr habt jemanden geheilt. Ihr habt ein Wunder getan in unserer Mitte. Und wir wollen jetzt von euch wissen, in was für einem Namen habt ihr das gemacht. Und Petrus und Johannes, sie antworten ihm und sagen, so sei ich allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und das Interessante an der Stelle ist, dass Petrus und Johannes genau dieselbe Argumentation verwenden wie Jesus selbst. Sie zitieren genau dieselbe Bibelstelle wie Jesus selbst. Ja, warum? Weil sie es gelernt haben von Jesus. Also wir können festhalten, Jesus prägte seine Nachfolger auch durchs Vorbild. Ganz klar. Ich meine, heute meinen wir ja, wir da ist jemand überheblich. Gell? Also wenn wir uns vorstellen, der Martin wird sich hinstellen und sagen, liebe Freunde, nehmt doch mich als Vorbild. Ja. Wäre doch lustig. Also wir meinen, das ist doch überheblich, oder? Aber ich glaube, das Ganze, was jetzt entdeckt wird, in Managementkreisen spricht man von symbolischer Führung, also wer das jetzt weiß, symbolische Führung, oder die ganze Sparte Psychologie, Modelllernen, da kommen die jetzt drauf, dass das auch wichtig ist, gell? Aber die Bibel kennt es schon ganz lange. Schon im Buch der Sprüche. Sprüche 27, Vers 17 heißt es, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Genau, und ich meine, es ist eigentlich ganz normal, oder? Dass man sich Vorbilder nimmt, dass man Vorbilder hat. Vielleicht für uns nicht so normal, dass man sich als Vorbild hinstellt und sich als Vorbild gibt. Aber genauso, ich meine, was ist angesprochen mit dem Licht unter dem Scheffel? Was meint Jesus, wenn er sagt, du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen? Das heißt doch, du sollst dein Vorbild, das du gibst, nicht verdecken. Aber wie kommen wir dann dazu, also wenn es sowas Normales ist, dass man Vorbilder hat, dass man sich Vorbilder nimmt, ja, wie kommt man dann dazu, dass man sagen kann, uns fehlt es heute an Vorbildern? Oder? Vielleicht kommen wir uns auch manchmal so vor, uns fehlt es doch an Vorbildern. Wie kommt man dazu? Und was ich da manchmal meine zu beobachten, das ist so eine Art Perfektionismus. Ich weiß noch, wir haben vor 7 Jahren, ist jetzt glaube ich schon her, bei den Young Diamonds, also früher noch die Jugendgruppe hier, wir haben uns auch mal so eine Stelle angeschaut vom Apostel Paulus, wo er sich auch als Vorbild hingestellt hat. Danke. Also da ging es auch darum, dass man eben Menschen nachahmen soll. Paulus sagt, wie ihr mich und meine Reisegefährten zum Vorbild habt, so sollt ihr auch leben. Ja? Schaut auf solche, die so leben wie wir und so. Und ich habe mir auch überlegt, habe mir gedacht, ja eigentlich, irgendwann muss ich doch auch dazu kommen, dass ich sagen kann, liebe Freunde, schaut so, wie ich lebe. Ja? Und nehmt euch das zu Herzen. Und gut, die anderen, die waren ja nicht der Ansicht, dass das irgendwie geht, dass ich das irgendwie mal sagen dürfte. Wir haben eigentlich gedacht, das ist halt der Paulus, ja, das ist halt der Superchrist, da kommen wir nie ran. Genauso, das ist der Jesus, der hat göttliche Eigenschaften, da kommen wir nie ran. Okay. Aber ich denke mir, ja, dass man das nicht ganz richtig versteht. So. Zum Beispiel fällt es mir auch auf, wenn man so, manchmal wird mit Eignungskatalogen von Ältesten falsch umgegangen. Also ihr kennt vielleicht diese Aufzählungen, wo es heißt, ein Ältester soll. Und dann wird aufgezählt, er soll Mann einer Frau sein, untadelig in allen Dingen und so weiter. Nicht geldliebend und so weiter und so weiter. Ja. Und wenn man dann vielleicht beim Ältesten irgendwie was entdeckt, wo man meint, Mensch, das könnte schon in die Richtung gehen, gell? Also so ganz perfekt ist ja der Kerl auch nicht, so eine ganz weiße Weste hat er auch nicht, gell? Dann meinten manche, dann könnte man gleich sich irgendwie da aus der Verantwortung nehmen, dass man dann dem auf den hört zum Beispiel. Oder dann meinen manche, dann brauche ich mir den auch nicht zum Vorbild nehmen. Brauche ich mir von dem auch nichts sagen lassen. Aber ich denke halt, dass das älteste Vorbilder der Herde sein sollen zum Beispiel, dass das auch bedeutet, dass wir sie uns als Vorbilder nehmen sollen. Ich denke mir, dass wir überhaupt generell viel zu schnell dabei sind, dass wir Brüder oder Schwestern, die für uns nicht ganz herausstechend sind, dass wir die als uninteressant abstempeln. Wie oft denkt man, der oder die können mir doch nichts mehr beibringen. Ja. Was hat der oder die, was hat die mir schon zu bieten? Was könnte ich mir da abschauen von denen? Und ich erinnere mich an einen Satz, ziemlich radikalen Satz von Jim Peterson, der in Salzburg in der Glaubenskonferenz gesprochen hat. Und er hat gesagt, er geht mit der Einstellung auf jeden Menschen zu, dass er glaubt, dass er von jedem Menschen was lernen kann. Und überlegt euch das mal. Ist es nicht viel weniger stolz und überheblich, als zu meinen, wer könnte mir schon das Wasser reichen? Geschwister, was ich sagen möchte, ist, ihr könnt voneinander was lernen. Ihr habt Vorbilder in der Gemeinde. Jemanden, der perfekt ist, da habt ihr nur einen, das ist der Herr Jesus. Aber ihr habt Leute unter euch, die versuchen, ein reines Gewissen zu bewahren. Ihr habt Leute wie den Andreas zum Beispiel, der viel Einsatz bringt. Ihr habt Leute wie den Erwin oder die Lucia, wie die Perschels, die Stehkaffee ausrichten. Ihr habt Leute wie die Sandra und den Reinhard, die das Puppentheater wieder aufgemöbelt haben, die sie eingesetzt haben. Wisst ihr, ihr habt auch Leute unter euch. Ich sage jetzt unter euch, weil wir in München sind. Ihr habt Leute unter euch, die sind Vorbilder. Und da sind noch viel, viel mehr. Ihr habt die Angela, die schon von vielen von euch besucht worden ist. Und andere, die sie aufmachen. Oder Leute, die jetzt den Heinz besuchen dann. Die Johanna besucht haben. Da kann man sich doch was abschauen. Denke mal zumindest. Also ihr habt viele Vorbilder und mir reicht heute wirklich die Zeit nicht, euch die alle aufzuzählen. Ihr müsst euch einfach selber umschauen mal, selber die Augen aufmachen und erkennen, was ihr voneinander lernen könnt. Es gibt ja so ein Phänomen unter uns Menschen, Es gibt so ein Phänomen unter uns Menschen, dass wir die negativen Eigenschaften von anderen viel häufiger sehen und manchmal auch viel häufiger besprechen. Ja. Die ganze Presse ist so aufgebaut. Wie oft liest man etwa in der Bunten, oder vielleicht liest ja mancher unter euch die Bunte gar nicht, wie gut, treu und ehrlich, freundlich und hingegeben, opferbereit und bescheiden irgendein Prominenter ist. Gell? Das liest man kaum. Ich weiß das, ich kenne die Bunte, ich arbeite im Krankenhaus. Aber weißt du, im nächsten Zeitungskiosk, da kannst du innerhalb von 5 Minuten 10 Scheidungsfälle rausfinden. Da kannst du rausfinden, wie untreu und wie unehrlich und wie schlecht derjenige mit Geld umgeht und wie furchtbar ein Charakter der Nächste hat und so. Also, ja, das wird da berichtet, das wird da breitgetreten. Oder das ist doch so irgendwie, weiß nicht, gibt uns das was? Wahrscheinlich gibt uns das was, wenn wir so das Schlechte von anderen sehen. Und ich möchte es euch ans Herz legen, dass ihr euch mal umschaut und dass ihr seht, was da für feine Leute unter euch dabei sind, von denen man sich noch die eine oder andere Scheibe abschneiden kann. Und es für alle die meinen, dass vielleicht auch Loben irgendwie schlecht ist, weil man dann den anderen zu Hochmut verführt, gell, da möchte ich euch hinweisen auf eine Stelle im Buch Daniel, Daniel 4, Vers 34, da hat nämlich Nebukadnezar was erkannt und er sagt, nun lobe und erhebe ich und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig, seine Wege sind gerecht, wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Also möchte ich sagen, einander zu demütigen ist nicht unsere Aufgabe. Wenn es sein muss, wird Gott es machen. Ja. Einander zu loben, aneinander mal die guten Eigenschaften hervorzuheben, das war mal an der Zeit. Wisst ihr, Jesus hat es auch machen können. Als Nikodemus kam, da sagt Jesus, siehe ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist. Und er meint es nicht sarkastisch. Meint es ehrlich. Oder nimm dir ein Beispiel an Paulus. Fast alle Briefe fängt er an mit einem Lob. Zum Beispiel wieder im 1. Thessalonicher Brief. Da fängt er an und sagt, wir danken Gott alle Zeit für euch, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und eigentlich die meisten Briefe fangen so an. Wann hast du das letzte Mal dafür gedankt, dass Gott so feine Leute neben dich gestellt hat? Wisst ihr, wenn ich an die Frau denke, die im Zug gesessen ist und die das bejammert hat, dass die Kinder heutzutage so wenig Vorbilder haben, dann denke ich mir einerseits, ja, das mag schon stimmen. Wir brauchen mehr von der Sorte, von denen man sich einiges abschauen kann. Andererseits meine ich aber auch, ich glaube, wir müssen es neu lernen, dass wir von jedem Menschen was abschauen können. Wir brauchen vielleicht sowas wie eine demütigere Perspektive, so möchte ich es mal nennen. Aber es gibt, vielleicht gibt es noch ein Hindernis, möchte ich kurz erwähnen, dass man sich von Menschen nichts abschaut, dass man sich Vorbilder nicht nimmt, dass man nicht versucht, besser zu werden. Es gibt auch das, dass man richtig mutlos ist, dass man auf sein eigenes Leben schaut und dass man denkt, das wird nie anders. Vielleicht ein junger Bursche, der mit dem Herrn leben wollte, der über kleine Hürden, Internetpornografie immer mehr konsumiert hat vielleicht, der in einer Gewohnheit von Selbstbefriedigung festhängt, der nicht mehr weiß, wie es anders werden kann. Oder vielleicht ein junges Mädchen möchte Gott bezeugen in der Schule, aber traut sich nicht. Ja, die anderen üben Druck auf sie aus. Sie hat Angst. Zum Beispiel in solchen Sachen, man kann gefangen werden, man kann mutlos werden. Und man kann dann so werden, wie es uns vielleicht gegangen ist bei den Young Diamonds mit dem Paulus, dass man sagt, Mensch, der Paulus, super Christ, aber ich werde nie so sein. Und da möchte ich euch sagen, das stimmt nicht. Jesus hat aus einer Horde Fischer und Zöllner, Verräter, moralisch Versager waren das alles, die Jünger. Aus denen hat er seine Apostel gemacht. Und allein die Tatsache, dass du jetzt noch lebst, ist ein Zeichen der Hoffnung Gottes für dein Leben, weil er mit dir noch was vorhat. Und er hat schon so viel aufgewandt, um dich zu retten, hat schon so viel hingeblättert, ja, schon so viel bezahlt, da wird er dich jetzt nicht so fahren lassen. Und ich möchte dir Mut machen, es gibt Veränderung bei Jesus. Es gibt keine Knopfdruckveränderung, dass man auf den Knopf drückt und auf einmal spule ich eine andere Platte ab und es ist alles anders. Das gibt's nicht. Es gibt langwierige Veränderungen, bleibende Veränderungen. Und da möchte ich dir Mut machen, dass allein das Zeichen schon, dass du lebst, bedeutet, dass Gott Hoffnung hat für dich. Paulus sagt hier im Vers 32, Apostelgeschichte 20 wieder, und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Das Wort der Gnade kann dich freimachen. Das Wort der Gnade kann dich mutig machen zur Initiative. Das Wort der Gnade kann dich brauchbar machen für Jesus. Wenn du auch nicht mehr sein sollst, aber das Mindeste, was du werden sollst, ist ein Zeugnis der Gnade Gottes. Vielleicht auch gar nicht mehr. Vielleicht sollen wir gar nicht mehr werden als ein Zeugnis der Gnade Gottes. Also wir haben gesehen, wir brauchen Vorbilder. Wir haben gesehen, wir haben Vorbilder um uns herum. Wir haben gemerkt, wir brauchen vielleicht eine andere Perspektive, um uns Menschen zu Vorbildern zu nehmen. Und im Folgenden möchte ich einfach ein paar Dinge aus dem Bibeltext rausarbeiten, wo wir schauen können, wo wir uns den geprüften Apostel zum Vorbild nehmen sollen. Und da möchte ich als ersten Punkt nennen, oder möchte euch da drei kurze Gedanken vorstellen. Zum einen, vom Evangelium begeistert zu sein. dann in einem reinen Gewissen zu dienen und drittens sich voll einzusetzen. Wisst ihr, egal wie hart es für Paulus wurde, egal wie sehr der feindliche Wind ihm entgegenschlug, Paulus blieb seinem Herrn treu. Davon lesen wir hier was in den Versen 19 bis 21. Dass ich dem Herrn diente mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen. Dass ich nichts verschwiegen habe, was nützlich ist und so weiter. Dass ich Juden, Griechen, allen habe ich die Buße bezeugt zu Gott. Habe sie beschworen. Habe sie auf den Glauben an Jesus hin. Da habe ich sie hinführen wollen. Und wisst ihr, warum dieser Mann immer weitermachen konnte? Weil er begeistert und ergriffen war von seinem Evangelium. Ich glaube, das Ereignis von Damaskus, ihr habt das auch schon in vorherigen Predigten besprochen, das hat ihn verfolgt. Davon spricht er im Vers 24. Um den Dienst zu vollenden, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe. Das hat ihn geprägt. Er hat gesagt, ich habe vom Herrn Jesus einen Dienst empfangen. Er sah das als große Ehre an, ein Botschafter für Jesus, den König der Juden sein zu dürfen. Und für ihn war es eine Freude, Gott sein Lebenswerk zu weihen. Dieser Gott hatte ihn begnadigt. Ihr wisst es, Saulus war einst unterwegs gewesen, gegen die Gemeinden vorzugehen und Leute ins Gefängnis zu bringen, die Jesus nachfolgen wollten. Doch da hat ihn Jesus selber gestoppt. Und die Worte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Die haben ihn so sehr erschreckt, dass er 3 Tage nichts essen wollte. Und wie schlimm muss es ihm gedämmert haben, Mensch, die ganze Zeit habe ich gegen Gott gekämpft. Wie war er darüber erschrocken, dass er es jetzt auf einmal mit Gott selber zu tun bekam? Und dann sandte Gott einen Boten, Ananias, und Paulus empfing Gnade und Vergebung der Sünden. Und es ist ihm sein Leben lang unvergessen geblieben. Er hat es verdient gehabt, dass Gott ihn auf der Stelle niederstreckt. Ohne weiteres. Keine Frage. Aber Gott schickt den Ananias und sagt ihm, Jesus ist für deine Schuld gestorben. Und das hat ihn bewegt, das hat ihn getrieben. Und da ist er nicht losgekommen. Und wisst ihr, ich denke mir, das müssen wir doch auch immer tun, unsere Berufung uns wieder ins Gedächtnis zu bringen. Wie kann man das machen? Geh mal abends nach Feierabend eine halbe Stunde spazieren und denk mal drüber nach, was das Kreuz bedeutet eigentlich. Denk mal dran, was dein Schicksal wäre, wenn Jesus sich nicht geopfert hätte. Oder such dir jemand zum Beten, ja, und dann preist gemeinsam Gott für die Rettung, die er euch geschickt hat. Wenn du heute schlafen gehst, erinnere dich dran, wie Jesus dir begegnet ist und wie er dir alle deine Verbrechen und deine Frechheiten vergeben hat. Und wenn du deine Gedanken darüber ordnen willst, dann ist es gut, schreib es dir auf. Schreib es in dein Tagebuch oder fang ein Tagebuch an, wenn du keins hast. Oder lies auch dessen mal nach, wenn du ein Tagebuch hast, wie das früher war. Lass dein Herz wieder bewegt werden davon. Oder auch geh zum Brotbrechen in die Gemeinde. Heute Morgen haben wir das wieder gemacht, das Mahl des Herrn gefeiert. Und das soll uns auch immer wieder daran erinnern, dass Jesus seinen Leib gebrochen hat, damit meiner nicht gebrochen werden muss. Wirklich, haltet fest an der Gnade, die Gott euch in seinem Sohn Jesus gezeigt hat. Hütet sie wie euren kostbaren Schmuck. Lasst euch begeistern von diesem König, der ein wahrer Held ist. Oder wisst ihr nicht, was William MacDonald mal gesagt hat? William MacDonald hat mal gesagt, es ist eine Sünde, vom Herrn Jesus nicht begeistert zu sein. Maria hat mich gefragt gestern, wo ist eine Bibelstelle dazu? Vielleicht kennen einige von euch das Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen. Also das ist die eine Sache, von Paulus abschauen können. Begeistert sein vom Evangelium, begeistert sein von Jesus. Die zweite, versuchen ein reines Gewissen zu bewahren. Paulus kann sich mit einem reinen Gewissen von den Ephesern verabschieden. Das ist ein guter Abschied. Ja, er weiß, dass er niemand bestohlen hat. Er hat ihnen nichts verheimlicht. Er hat seine Verantwortung ganz ausgefüllt, indem er sie gewarnt hat vor Gottes Gericht. Dabei taucht auch der nicht einfach zu verstehende Ausdruck auf im Vers 26. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut. Was bedeutet das? Dazu möchte ich mit euch im Propheten Ezekiel nachschauen. Kapitel 3, ab Vers 17. Da spricht Gott zu Ezekiel und er sagt, Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt für das Haus Israel. Wenn du aus meinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag warnen. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben. Aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Versteht ihr, Paulus sagt hier, ich bin rein vom Blut aller, ich habe es euch gesagt. Ganz Asien hat es gehört. Es ist hinausgetragen worden. Paulus war bemüht, ein reines Gewissen zu behalten in seinem Dienst. Auch wenn es oft nicht leicht war. So lese ich 2. Korinther 1, Vers 12. Er sagt, denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt. Es war für ihn wichtig, reines Gewissen zu bewahren. Und auch wir werden durch sein Vorbild aufgefordert, es zu versuchen. Und ich möchte dir heute sagen, hab Mut, deinem Gewissen zu folgen. Hab Mut, vor anderen Menschen dazu zu stehen. Ich arbeite in der Krankenpflege und ich weiß, es gibt viele Situationen, wo das Gewissen einem schwere Lasten auferlegt. In der Krankenpflege gibt es immer wieder Situationen, wo man Menschen fesseln muss zum Beispiel oder medikamentös fesseln muss. Das ist oft nicht einfach. Da muss man auch manchmal sagen, nein, das machen wir jetzt nicht, obwohl es einfacher wäre. Und ich weiß, es gibt viele Einzelfälle von Entscheidungen, wo es wirklich komplex ist. Wie kann man ein gutes Gewissen bewahren? Wehrdienstverweigerung ist eine Sache oder gibt viele, viele Sachen. Da möchte ich jetzt nicht da genauer welche verschiedene Sachen einführen. Ich möchte euch bloß auffordern, dass ihr euch den Herausforderungen stellt. Versucht, euer Gewissen nicht zu verletzen, auch in Beziehungen mit eurer Frau, anderen Sachen. Was ich da in diesem Zusammenhang vielleicht empfehlen darf, ist die Ethik vom Schirmacher. Es sind 3 schlanke Bände, ich glaube 3500 Seiten oder sowas insgesamt. Also wer gerne Romane liest, das sind 3 davon, nur in Ethik. Aber er hat es gegliedert, es sind viele interessante Sachen. Es gibt Bücher über christliche Ethik, vielleicht wenn sich jemand in komplexen Entscheidungen ein bisschen Sicherheit erwerben will. Aber das ist ja nicht unser alltägliches Leben. Also, vielleicht können wir uns da was abschauen von Paulus. Versuchen, ein reines Gewissen zu bewahren mit unseren Nachbarn, mit anderen Leuten, die Verantwortung, die wir haben und so weiter und so weiter. Und das Dritte und Letzte, dass man sich voll einsetzt. Gibt alles für den Herrn. Paulus hatte den Ephesern und vielen anderen gezeigt, wie man sich einsetzen und wie man sich mühen soll. Er war fleißig und er arbeitete, um niemand anders zur Last zu fallen. Lesen wir im Vers 35. Er hat nicht nachgelassen, jeden Einzelnen zu ermahnen. Er war bereit, Tag und Nacht seelsorgerlich unterwegs zu sein. Es kostet ihn nicht nur eine Träne, um ihre Seelen zu ringen, sondern viele. Und daraus möchte ich euch wirklich ermutigen. Klemmt euch dahinter, setzt euch ein für Gottes Sache, für den Namen Jesu. Überlegt euch, was ihr für ihn tun könnt. Geht Traktate verteilen, gestaltet eine evangelistische DVD, macht ein Video für YouTube zum Beispiel, irgendwas. Organisiert Vorträge, Und vor allem widmet euch Menschen, euren Familienmitgliedern, euren Nachbarn, solche Dinge. Zeigt ihnen, was das Evangelium für euch bedeutet. Versucht es ihnen nahezulegen. Trefft euch zum Beten, stützt euch gegenseitig hier in Dranreuth. Ich meine natürlich auch, braucht jeder Mensch seine Erholungsphasen und da sollen wir auch einander nicht dreinreden. Jeder weiß selber, wie viel Kraft, wie viel Freiheit er hat, für Gott einzusetzen. Und jeder weiß selber auch, und ich hoffe, dass es jeder weiß, wie viel Erholung er sich gönnen muss, auch mal schwimmend gehen, irgendwas. Es gehört alles zum Leben dazu. Nur sage ich euch, nutzt die Zeit, die ihr habt. Versucht es mal so zu leben, wie Jesus auch gelebt hat. Schaut auf ihn, schaut von ihm ab, redet mit Menschen, erkennt ihre Not, seht sie mit seinen Augen. Und ich denke, ihr könnt euch da etwas von den Ältesten hier in Dranreuth abschauen. Überlegt mal, wie der Martin seit Jahren kranke Leute besucht, zum Beispiel. Wie er in vielen Hauskreisen versucht oder die Bibel nahe bringt. Wie er lehrt und es ohne irgendjemand zu schmeicheln. Wie er vor seinem Gewissen das sagt, was er meint, aus dem Wort Gottes zu sehen. Und seht auf alle, die so leben, wie wir den Apostel Paulus und Jesus selber zum Vorbild haben. Amen.